Liebe Gemeinde von unserem Herr Jesus Christus, Hirten sind in der Bibel allgegenwärtig. Abel, Abraham, Isaac, Jakob, der Mose und der David, all das sind Hirten gewesen. Der Hirt wird in der Bibel im übertragenen Sinn auch für Personen mit Verantwortung für andere Menschen verwendet. Könige, Richter und andere Führer vom Volk werden im Alten Testament als gute oder schlechte Hirten bezeichnet. Und schlussendlich bezieht sich das Bild auf Gott selber. Es klingt der Psalm 23 an. Der Herr ist mein Hirte. Jesus bezeichnet sich selber auch als der gute Hirte. Und das ist heute unser Predigtext. Wir gehen die Vers in Johannes 10, Vers 1 bis 21 in 4 Schritten an. Zuerst das Gleichnis, dann die Türe, dann der gute Hirte, dann die Reaktion. Und am Schluss noch ein paar Gedanken, was das mit uns zu tun hat. Zuerst zu den Vers 1 bis 6. Das Gleichnis. Jesus erzählt in den ersten Vers vom Predigtext das Gleichnis, das die Grundlage für die weiteren Ausführungen legt. Ein Gleichnis, das ist eine kurze Geschichte, man oft ein Bild aus dem Alltag, mit dem Jesus eine geistliche Realität erklärt. Und das Gleichnis ist Jesus sehr wichtig gewesen. Er führt es ein mit dem Wort wahrlich, wahrlich. Dem Wort wahrlich liegt ein anderes Wort zugrunde, das wir besser kennen. Amen. Er sagt Amen, Amen. Ursprünglich ist das Wort Amen nicht am Schluss von einem Gottesdienst, am Schluss von einer Predigt oder am Schluss von einem Gebet, sondern Amen bedeutet, es so soll es sein, hört gut zu. Es ist wie ein Aufruf und eine Bestätigung, dass das, was kommt oder vorher gesagt worden ist, sehr wichtig ist. Und wenn Jesus zweimal sagt, Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, dann ist das ganz besonders wichtig. Heute würden wir das fett drucken. Damals hat man es wiederholt. Und für die Zuhörer ist jetzt klar gewesen, in dem Fall muss ich jetzt gut aufpassen, weil Jesus sagt etwas Wichtiges. Und dann führt Jesus das Bild vom Guten, vom Hirt mit seinen Schafen ein. Zur Zeit von Jesus in Judäa war das kein außergewöhnliches Bild gewesen. Es hat viele Herden gegeben und Hirten sind dafür zuständig gewesen, die Schafe zu bewachen. Wir haben jetzt die Elektrodröte, wo die Schafe an einem gewissen Ort behalten. Damals ist jemand dort gesessen und hat geschaut, dass die Schafe nicht weggehen, dass keiner sich verirrt, dass keiner sich in Gefahr bringt. Weil die Schafe sind Tiere, die Begleitung brauchen, sonst bringen sie sich in Gefahr. Wenn man dann in der Nacht die Schafe noch mit versorgt hat, dann hat man sie oft in einen Stall, in ein Gehege, eine sogenannte Schafhürde, reingetan. Und die haben manchmal nicht aus viel mehr als aus so einer Mauer von ausgeschichteten Steinen bestanden. So wie wir es dort auf dem Bild, auf dem Handout haben. Man hat dort teilweise viele Schafherden reingebracht. Und dann ist irgendein Hirt oder eben ein Wächter ist an der Tür gelegen, sodass niemand rein und rausgehen kann, ohne dass der Hirt oder der Wächter das sieht. Und wenn man am Morgen dann wieder die Schafe mitgenommen hat auf die Weide, dann hat man zuerst mal alle rausholen, beziehungsweise der Hirte ist gekommen, hat seine Schafe gerufen und dann ist aus dem Haufen von Schafen sind dann seine gekommen, weil sie haben die Stimme von ihrem Hirt kennt und sind ihm nachgefolgt und mit ihm auf die Weide. Wenn ein anderer gekommen ist und sie gerufen hat, dann haben sie ihm nicht gefolgt, weil sie haben ihn nicht gekannt. Und jemand, der sich unrechtmäßig Zugang zu diesen Schafen verschafft hat, über die Mauer geklettert ist, der hat selbstverständlich keine ehrlichen Absichten können haben. Er hat vielleicht so ein Schaf wegnehmen, während es der Wächter oder der Hirt an der Tür nicht gemerkt hat. Jesus hat ein ganz alltägliches Bild erzählt. Und die Zuhörer von Jesus sind ratlos gewesen. Wir lesen Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen, sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Jesus geht nachher noch weiter darauf ein, aber für uns schon mal zwei Hinweise vorweg zum besseren Verständnis. Gott wird an verschiedenen Orten als Hirt von seinen Schafen, von seinem Volk bezeichnet. Und Jesus tut dann die alttestamentlichen Prophetien von einem Hirt von Israel auf sich beziehen und sagt, dass er der Hirt von dem Volk ist. Die andere Beobachtung ist, dass eben die Schafe, die Herden, dass das die Menschen sind, die zu Gott gehören. Also die Größe, die in der Bibel Volk von Gott genannt wird. Im Alten Testament bezieht sich das auf eine Nation, auf ein ethnisches Volk, das Volk Israel. Im Neuen Testament wird das ausgeweitet auf alle Menschen, die zu Jesus gehören. Von sich als der Hirt und von den Menschen, die ihm nachfolgen, redet die folgenden Vers. Und so kommen wir zu Vers 7 bis 10, die Türe. Wieder fängt Jesus seine Ausführungen mit wahrlich, wahrlich an. Hört gut zu. Und dann kommt eine unerwartete Wendung in seinen Ausführungen. Er sagt dann nicht, ich bin der Hirt, sondern er sagt, ich bin die Tür zu den Schafen. Das ist in doppelter Hinsicht unerwartet für seine Zuhörer. Das erste Mal das, was nicht offensichtlich ist für uns. Wir lesen im Text auf Deutsch, ich bin die Tür zu den Schafen. Aber für seine Zuhörer hat das tönt, wie wenn Jesus stottern würde. Ich bin der Hirt zu der Tür zu den Schafen. Ich bin. Und er sagt das viermal in dem Text. Er sagt, ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirt. Und nochmal, ich bin der gute Hirt. Und so hat man, wie jetzt auch nicht, im Alltag, also wie, so hat man damals nicht geredet im Alltag, wie wir das auch nicht machen. Die Doppelung vom Ich, die war ungewöhnlich gewesen, die war außergewöhnlich gewesen. Aber die Ausdrucksweise war für die Zuhörer von Jesus nicht ganz unbekannt gewesen, weil sie haben die aus dem Alten Testament kennt. Ich bin. Das sind Worte, mit denen Gott seinen Namen gesagt hat, wo der Mose ihn gefragt hat, ja und wer bist denn du? Was soll ich den Israeliten sagen, wenn sie mich fragen, ja im Namen von welchem Gott kommst du? Dann hat Gott gesagt, sag ihnen, ich bin, der hat dich geschickt. Wenn Jesus also zweimal sagt, ich bin die Tür und ich bin der gute Hirt, so macht bereits das ich bin ein Anspruch deutlich, nämlich, dass er mehr als nur ein gewöhnlicher Mensch ist, der da redet. Mit dieser Ausdrucksweise hat Jesus einen göttlichen Anspruch erhoben. Und allein das hat das Potenzial gehabt, um seine Zuhörer vor den Kopf zu stossen. Die zweite unerwartete Wendung ist, wie für uns auch, dass Jesus eben dann nicht auf den Hirt oder auf die Schaf zu reden kommt, sondern auf die Türe. Das Tor, das ist der Aus- und der Eingang zu den Schafhürden. Der Wächter oder der Hirt, der ist eben in der Nacht in dieser Türe gelegen. Er hat sozusagen die Türe, er hat das Tor blockiert mit seinem Körper. Er war dort gewesen, niemand hat können ein und aus, weder Schaf noch Mensch, ohne dass er über den Hirt muss gehen. Und Jesus sagt zwei Sachen. Er sagt, er ist die Tür zu den Schafen und er ist auch die Tür für die Schafe. Niemand kommt zu den Schafen, es sei denn über Jesus. Und niemand gehört zu den Schafen, wenn er nicht durch Jesus geht. Jesus öffnet oder tut das Bild ein bisschen erweitern und sagt, dass jeder, der durch die Türe geht, selig wird. Der Luther übersetzt das mit selig für uns. In unserem Sprachgebrauch ist das ganz einfach gerettet sein. Jeder, der durch ihn als Tür geht, der wird gerettet und wird das ewige Leben bekommen. Nachher im Text redet er nochmal eindeutiger davon, aber schon da klingt an, was Jesus als Grundlage für das durch ihn durch gerettet zu werden leid. Sein Tod am Kreuz ist die Grundlage dafür, dass die Menschen Teil von seiner Herde werden. Am Kreuz ist er gestorben, hat die Strafe von Gott für die Sünde der Menschen auf sich genommen. Und so können Menschen Vergebung von Gott empfangen und gerettet werden. Und das ist etwas, das eben nicht pauschal für alle Menschen gilt, sondern eben für alle, die durch Jesus in die Rettung hineingehen. Menschen, die sich Jesus ganz anvertrauen, werden Teil der Herde von Jesus und die gehen dann durch ihn aus und ein in Sicherheit und auf satte Weiden, wo sie sich nähren können. Und das setzt einen Absolutheitsanspruch schon an Zuhörer von Jesus, der bis heute durchdringt. Das, was bereits gesagt wurde, ist eigentlich mit der Aussage «Ich bin», das wird im Bild von der Tür eindeutig. Es gibt nur einen Retter und es gibt nur einen Zugang zu der Schafherde und somit auch zum Volk von Gott und zu Gott selber. Und das ist Jesus. Und jeder, der etwas anderes behauptet, sagt Jesus, das ist ein Dieb, ein Räuber, der nur kommt, um den Schaf zu schaden. Und das ist eine ernste Warnung. Gerade in unserer Zeit wird ja jeder Absolutheitsanspruch misstrauisch zur Kenntnis genommen. Wenn man das so eng sieht, dass nur ein Weg zu Gott führt, dann wird man schnell in die Fundamentalisten-Ecke gedrängt. Das sind doch die, die den Hass gegen die Andersdenkenden schüren. Wie tief, dass der Verzicht auf einen Absolutheitsanspruch sogar in unserer Kirche drin ist, das wird sichtbar in einem Interview, das Anfang Juni erschienen ist. Ein Interview mit der Rita Famos, das ist die Präsidentin der Evangelischen Kirche Schweiz, also die höchste Repräsentantin von unserer Kirche in der Schweiz. Auf die Frage, ob verschiedene Religionen zum gleichen Gott beten, hat sie geantwortet: Ich denke ja. Wir haben unterschiedliche Zugänge, aber am Ende beten wir zum selben Gott. Und da würde Jesus sagen: Stopp, halt, nur ich bin die Tür. Entweder geht es über Jesus oder es führt nicht zu Gott. Und es kommt eben nicht darauf an, ob man. Es ist eben nicht egal, ob man Gott Manitou oder Allah oder Yahweh oder sonst etwas nennt, sondern es gibt nur ein Mittler und eine Tür zu Gott und das ist Jesus. Viele sind vor Jesus gekommen und ich ergänze, viele sind nach Jesus gekommen, aber das alles sind, in dem Wort von Jesus, Dieb und Räuber. Jesus ist die Tür zu den Schafen. Das ist auch ein Trost, weil das bedeutet Schutz für seine Schafe. Niemand kann zu seinen Schafen kommen, einfach so schnell reinkommen und sie schaden, sondern sie müssen über Jesus gehen. In seinem Auftrag. Und das führt uns zum nächsten Punkt, der gute Hirte. In den Vers 11 bis 18 kommt Jesus jetzt auf sich als einen guten Hirte zu reden. Er bleibt bei dem Bild von der Schafherde und vom Hirte, aber jetzt nicht mehr eben als Dürre, sondern jetzt wechselt er den Schwerpunkt und er ist der gute Hirte. Mit dem guten Hirten nimmt Jesus ein Bild auf, das seine Zuhörer auch sehr gut kennt haben. Eben nicht nur aus dem Alltag, sondern auch aus der Bibel. Die die Schrift kennt haben, die das Alte Testament kennt haben, die haben gewusst, dass Gott immer wieder als guter Hirte erscheint und haben das verknüpft. Sie haben auch gewusst, dass Gott im Alten Testament manchmal die schlechten Hirten zurechtweisen und sagt, ihr seid die, also der Führer vom Volk, der Könige und der Richter sagt, ihr seid die das Volk ausbeutet, die nicht gut geschaut haben, die sie nur gemästet haben, um nachher schlachten können. Aber ich schaue für mein Volk. Ich bin der gute Hirte. Für uns langt es, wenn wir Psalm 23 kennen. Dann haben wir ein recht vollständiges Bild, was der gute Hirt ausmacht. Er kümmert sich ums Wohlbefinden von seinen Schafen. Er führt dich an Ort der Erholung. Der gute Hirt führt dich auf sicheren Weg und lässt dich nicht daneben treten. Er lässt dich auch auf den angsteinflößenden Weg im Leben nicht allein. Er tröstet in der Verzweiflung und Trauer. Die Finder, die können seinen Schafen nichts anhaben, weil er sorgt für sie. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause Gottes für immer. Zuhörer von Jesus hat es wahrscheinlich nicht erstaunt, dass er sagt, ein guter Hirte, der ist bereit, sein Leben für die Schafe zu lassen. Der Hirte geht voran. Der geht nicht zurück und tut seine Schafe schützend vor sich anstellen, wenn der Wolf kommt, damit der Wolf ja ihn nicht angreift. Sondern der gute Hirte geht führen. Der schlägt den Wolf tot oder tut ihn vertrieben. Er ist seinen Schafe treu. Er stellt sich schützend vor seine Schafe. Und er kennt jedes einzelne von seinen Schafen beim Namen. Er weiß, wenn eins fehlt. Und seine Schafe, die kennen ihn. Und so, wie mich mein Vater kennt und ich kenne meinen Vater. Und Jesus fängt jetzt an, das Bild vom guten Hirt zu verweben mit seinem Auftrag. Sie sterben am Kreuz für die Sünden der Menschen. Das bringt er da zusammen. Er redet plötzlich vom Vater. Jetzt ist nicht nur er der gute Hirt mit seinen Schafen, sondern er sagt, seine Schafe kennen ihn so, wie er den Vater kennt. Sein unausgesprochener Anspruch bisher kommt jetzt deutlich zutage. Er hat eine spezielle Verbindung zum Vater. Und nur durch ihn können andere auch den Vater kennenlernen. Seine Schafe, die haben Zugang zum Vater, wenn sie ihn kennen. Für die jüdischen Zuhörer ist das, was er dann weiter gesagt hat, wahrscheinlich noch nicht verständlich gewesen, aber für uns offensichtlich, dass der Zugang zum Vater eben nicht mehr nur auf eine jüdische Gruppe von Personen reduziert war, sondern dass das durch Jesus auf alle Menschen ausgeweitet wird, unabhängig von ihrer ethnische Herkunft. Er sagt dort im Vers 16, dass er Schafe hat, noch andere Schafe, die nicht aus dem Stall sind. Und auch sie muss er herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird ein Herd und ein Hirt werden. Es gibt alle möglichen Auslegungen zu dem Vers bis hin, dass der als Beweis dafür genommen wird, dass es Außerirdische gibt. Weil die von dem Stall, das sind die auf der Welt, und die vom anderen Stall, das sind Menschen vom anderen Planeten. Aber ich denke, im Zusammenhang von Jesus und seinem Wirken auf der Erde ist eindeutig, was er meint, auch wenn man nachher weiter schaut, wie das Bild vom Schaf, vom Hirt und der Schaf aufgenommen wird, dass eben die Menschen aus dem jüdischen Volk, wo Jesus angehört, die sind, die er dort gerade zu ihnen geredet hat. Die dort zugelassen haben, das ist der Stall. Und der andere Stall, das sind Menschen, die nicht Juden sind. All die, die damals als Heiden, als Unreine gegolten haben. Und er sagt, auch diese Menschen werde ich dann zu dieser Herde führen und sie werden alle eine Herde sein und einem Hirt folgen. Und dann redet nochmal Jesus über sein Sterben für seine Schafe. Und da wird der Anspruch, den er hat, am deutlichsten. Er sagt in Johannes 10, Vers 17 und 18, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder empfange. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu empfangen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Jesus redet da von seinem Sterben und von seiner Auferstehung. Und was er da sagt, ist eigentlich unmöglich. Er sagt, ich bin der Herr über Leben und Tod. Ich kann mein Leben weggeben und ich kann mein Leben wiederbekommen. Die Menschen sind normalerweise dem Tod ausgeliefert. Uns wird das Leben genommen. Wir sagen das auch so. Wir können es nicht abgeben. Und Jesus sagt, ich habe die Macht, um es zu geben. Und wenn es dann so weit ist, dann kann ich es auch wieder nehmen. Und das ist mein Auftrag, den ich habe vom Vater. Also wir sehen, dass da Jesus schon viele Wochen und Monate vor seinem Tod am Kreuz gewusst hat, dass das auf ihn zukommt. Dass das sein Auftrag ist, warum dass er auf die Welt gekommen ist, um sein Leben zu geben und um sein Leben wieder zu nehmen. Zum Sterben und zum Auferstehen. Seinen Jüngern ist das erst im Nachhinein aufgegangen. Im Johannes, wo er die Ziele geschrieben hat, oder beziehungsweise er hat die Ziele so können schreiben und das ganze Buch, weil er über Jahrzehnte über die Worte von Jesus nachgedacht hat. Aber Jesus hat schon immer gewusst, oder von Anfang an gewusst, was sein Ziel war, nämlich sein Leben für seine Schafe zu lassen. Aber er wird auch das Leben wieder zurückbekommen. Und wir kommen zu der Reaktion der Leute, die ihm zugelassen haben. Vers 19 bis 21. Seine jüdischen Zuhörer haben die Aussagen von Jesus nicht in seiner ganzen Bedeutung verstanden. Aber sie haben doch so viel verstanden von seinem Anspruch, dass es polarisiert hat. Die einen, die haben gesagt, der spinnt, der ist übergeschnappt. Den kann man nicht ernst nehmen. Und die anderen haben gesagt, ja, aber ein Spinner oder meinetwegen ein Besessener, der kann doch nicht solche Wunder tun, wie es Jesus gemacht hat. Im Johannesevangelium sind Zuhörer regelmäßig gespaltet in ihrer Einschätzung von Jesus. In der Bibel am Abend, die einmal im Monat stattfindet, sind wir in der fortlaufenden Lektüre und Besprechung vom Johannesevangelium. Und da wird das immer wieder deutlich. Zuhörer von Jesus verstehen oft nur ansatzweise, aber doch genug vom Anspruch, den Jesus erhebt. Und dann gibt es eine Spaltung. Dann gibt es die, die sagen, das ist uns zu viel. Wer kann dem schon zulassen? Das ist absolut jenseits, was der da sagt. Sie wenden sich von ihm ab oder greifen ihn teilweise sogar an. Und die anderen, die nehmen den Anspruch von Jesus ernst und folgen ihm nach. Jesus wird sagen, das, die, die mir nachfolgen, das sind meine Schafe. Sie kennen mich und ich kenne sie. Auch heute stellt uns so ein Text vor eine Entscheidung. Gott nehmen wir gerne als guten Hirt in Anspruch. Und Psalm 23 ist für viele Menschen ein tröstender Text. Auch für Menschen, die mit Jesus nichts anfangen können. Aber der Anspruch von Jesus ist, ich bin der gute Hirt. Es gibt keinen guten Hirt losgelöst von mir. Du kannst nicht zum Vater vordringen, wenn du nicht durch mich gehst. Also in anderen Worten, Psalm 23, der redet von Jesus. Das ist sein Anspruch. Und so kommen wir zum Abschluss. Was bedeutet die Vers oder was können wir aus dem Text für uns mitnehmen, ein paar Gedanken dazu. Jesus verlangt von seinen Nachfolgern, also im Bild vom Predigtext von seinen Schafen, eine kompromisslose Nachfolge. Dann, wenn die Schafe nicht dem Hirt folgen, dann haben sie sich in Gefahr gebracht. Das hat bedeutet, sie können zu einer Klippe kommen und abkehren. Vielleicht sind sie irgendwo hängen geblieben in einem Busch und sind zurückgeblieben und irgendwelche wilde Tiere haben sie in der Nacht geholt. Beim Lesen über Schafe habe ich gehört, dass die Schafe sogar teilweise auf den Rücken kehren, sich nicht mehr umdrehen können, weil sie teilweise so viel Wolle haben, dass sie es nicht schaffen, sich wieder umzukehren. Das heisst, wenn ein Schaf auf den Rücken geht und man sie nicht sieht und es wieder umdreht, dann könnte sie in kürzester Zeit sterben, weil Gas in ihrem Bauch sich ansammeln und sie dann eigentlich verstecken. Also, Schafe sind Tiere, die wenig Verteidigungsmechanismen haben und angewiesen sind auf jemanden, der für sie sorgt. Und Jesus sagt, folgt mir nach, ich bin der gute Hirt. Ich schaue für euch, vollumfänglich, fürs Essen, fürs Trinken, dass es euch gut geht, ich tröste euch und alles. Folgt mir nach. Aber setzt voraus, dass die Schafe eben auch nachfolgen. Dass sie seiner Stimme folgen, die sie hören und kennen. Hankerum bedeutet, dass wenn jemand die Wichtigkeit und die Zentralität von Jesus in seiner Kirche relativiert oder sogar verleugnet, dann gehört so ein Mensch zu den Dieben und den Räubern, die Schafe stellen, schlachten und ins Verderben führen. Und das ist für uns eine Aufforderung, Jesus klar als unseren Hirte zu bekennen. Es ist auch eine Warnung, in diesem Punkt keinen Kompromiss einzugehen. Es gibt viele Fragen im Christentum, die nebensächlich sind. Ob man jetzt weintrinken darf oder nicht als Christ. Oder sogar, ob man jetzt Erwachsene oder Kinder taufen sollte. Das sind Fragen, die nicht auf dem gleichen Niveau sind, wie die Frage, dass, oder die Sache, dass Jesus der Hirte der Gemeinde ist. Wenn man in diesem Punkt Kompromisse geht und dort eine andere Meinung hat, dann ist man eben nicht mehr Teil der Herde. Vielleicht ist der Text für dich auch eine Aufforderung, dich zu prüfen und dich zu fragen, glaube ich wirklich, dass Jesus mein guter Hirte ist? Vertraue ich ihm und seinen Versprechen, auch wenn ich gerade durchs finstere Tal gehe? Manchmal gehen Gottes Versprechen im Alltag unter. Dann, wenn man genug zu tun hat mit Job und Kind und Hobby und allem drumherum, dann kann es untergehen. Und wir haben das Gefühl, jetzt sind wir im Stich gelassen. Jetzt kümmert sich niemand mehr um uns. Und da ist es gar nicht so einfach, dann auch an den Versprechen von Jesus festzuhalten. Er kennt dich mit Namen. Er geht dir voraus und er lässt dich auch jetzt nicht im Stich. Er steht dir zur Seite. Und auch wenn du das gerade nicht spürst, ist er da. Als Menschen sind wir oft versucht, unsere Hilfe, unsere Trost und unsere Kraft bei anderen Sachen und Menschen zu suchen. Dann los auf Jesus, der dir sagt, ich bin dein guter Hirte. Und das ist gleichzeitig auch der Trost und Ermutigung in dieser Rede von Jesus. Jesus ist dein guter Hirte. Er hat sein Leben für dich gelassen. Und wenn er gestorben ist für dich, wenn er sein Leben hingehört für dich, was gibt es denn noch irgendetwas anderes, was er nicht auch für dich würde tun? Von all dem, was er versprochen hat. Er kennt dich mit Namen. Er geht dir voraus. Er verteidigt dich. Er verteidigt seine Schafe und lässt sie nie im Stich. Und er schenkt dir das ewige Leben und stellt sicher, dass du es auch erlangst. Jesus, der gute Hirte. Folgen wir ihm nachher. Amen.